Ich kann den gar nicht beurteilen. Der liegt jetzt intubiert, beatmet auf meiner Intensivstation. Was spricht dagegen, die Sedierung zu beenden?
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin.
Moin, Jan-Karl.
Einen wunderschönen guten Abend, Martin.
Es ist wieder soweit. Wir sind mal wieder Zustand nach Dienst.
Ich bin tatsächlich Zustand nach Dienst. Ja, ich hatte den ganzen Tag frei. Es war herrlichstes Wetter.
Besser.
Hab Rasen gemäht, Rasen gedüngt. Ob das jetzt zu früh war, weiß ich noch nicht genau. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ja? Ein paar Frosttemperaturen haben wir ja nachts immer noch mal. Ja. Aber grundsätzlich war ich produktiv. Und der Dienst war ruhig, das sei an der Stelle auch gesagt.
Mehr kann man doch eigentlich nicht verlangen, oder?
Nö.
Ich bin in der Tat mein zweiter Tag schon Zustand nach Dienst. Ich bin am Dienstag aus meinem Notarztdienst gekommen und habe seitdem frei, was auch ganz gut ist.
Du hast echt nur frei, ne?
Ja.
Dein Leben hätte ich gerne zwischendurch, ja.
So, mein Lieber, heute geht's mit unserer Fast-Hack-Reihe weiter. Wo sind wir denn jetzt?
Ja, wir sind jetzt bei Sedierung.
Super.
Nicht bei Stuhl.
Nicht bei Stuhl. Passt aber auch.
Nein, Sedierung tatsächlich. Wir haben über Analgesie schon gesprochen, ja, und wollen heute über
Sedierung
sprechen.
Genau.
Oder auch eben nicht Sedierung, aber das können wir ja gleich mal erörtern.
Finde ich gut.
Du hattest einen tollen Satz, hast du vorhin schon verraten, ja, aus der ist die S3-Guideline, genau, ne? Unsere S3.
Analgesie, genau, Analgesie, Sedierung und Deliermanagement in der Intensivmedizin, genau. Und das ist der Leitsatz.
Und ich fand, der Satz hat's echt gut getroffen.
Absolut. Und den würde ich gerne kurz hier kundtun. Und zwar lautet der, ja, intensivstationäre Patientinnen und Patienten sollen wach, aufmerksam, Schmerz, Angst und delirfrei sein. Und jetzt kommt eigentlich das, finde ich, noch so das, die wichtigste Aussage, um an der eigenen Behandlung und Genesung aktiv teilnehmen zu können.
Das trifft im Prinzip all das, was man gerne hätte.
Ja.
Und da muss man sich ja ernsthaft fragen, warum sedieren wir eigentlich, ne?
Das ist die richtige Frage. Warum sedieren wir eigentlich?
Ja.
Eine gute Frage.
Das ist ein bisschen...
Ich glaub,
es gibt ja medizinische Gründe.
Ne? Ja.
Also es gibt ja medizinische Gründe, wo man ja klar sagen muss, dann da macht Sedierung tatsächlich Sinn. Ich denke jetzt beispielsweise an das schwere Schädel-Hirntrauma,
ja,
intrazerebrale Blutungen, Hirnödeme,
ja,
Schlaganfälle mit entsprechenden Schwellreaktionen des Gehirns, wo ich tatsächlich eine tiefe Sedierung brauche, jedenfalls in den Anfangsphasen.
Mhm. Mhm.
Um einfach auch den Sauerstoffbedarf des Gehirns zu senken,
ja,
um zu vermeiden, dass der ICP, also der interkranielle Druck, noch weiter ansteigt. Mhm. Das heißt, das sind ja schon klassische Gründe, wo ich auch eine gewollt tiefe oder tiefere Sedierung herbeiführen möchte. Das andere, was mir noch einfällt, wäre Beatmungssituationen, also Patienten mit einem schweren ADS beispielsweise, schweren Oxygenierungsstörungen, die, ja, tatsächlich einfach intubationspflichtig sind, um sicherzustellen, und das muss man dann immer prüfen, dass ich diese Patienten adäquat beispielsweise beatmet bekomme, ja, oder oxygeniert bekomme. Weil wenn die dann zu unruhig sind und sie pressen beispielsweise nur gegen den Tubus, dann wird das irgendwann unmöglich. Also es gibt gute Gründe, das in diesen Fällen zu tun. Die sind wirklich medizinisch begründet. Ich weiß nicht, was fällt dir noch irgendwas ein?
Ja, wie du schon sagst, ich glaube, du hast so die Kerngründe genannt, weswegen ich persönlich einen Patienten tief sedieren würde. Auch so klassisch der ALDS-Patient, der relaxiert werden muss, damit ich ihn adäquat beatmen kann, weil, ja, er, wie du schon gesagt hast, sonst gegen die Beatmung presst und so unruhig ist. Beziehungsweise auch vielleicht der Patient, der einfach die Bauchlage nicht toleriert. Das ist vielleicht jemand, wo ich mir vorstellen könnte.
Ja, oder sich durch Unruhezustände dann irgendwann anfängt, selbst zu gefährden, weil er, ja, sich im Zweifel Katheter entfernt. Das sind tatsächlich Punkte, wo man ja auch immer überlegen muss, da mit Sedierung dem entgegenzuwirken.
Genau.
Oder akute Angstzustände.
Ja.
Ich meine, das muss man sich ja auch vorstellen. Das ist schon, wenn diese Patienten, je nachdem, was mit ihnen passiert ist, da spielt ja auch Angst eine Rolle, Unruhe, Desorientiertheit.
Definitiv.
All diese Punkte kann ich dann mit Sedierung versuchen, besser zu machen.
Ja, aber jetzt ist ja schon der Punkt, es geht ja auch darum, wie tief sediere ich den Patienten. Ne? Also,
genau.
Ich bin noch so, kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man die Patienten mit Dormicum und Sofenta und dann möglichst noch eine Muskelrelaxanz, sage ich mal, gefügig gemacht hat, um die Patienten zu beatmen oder zu sedieren. Ich finde, wir beide persönlich haben uns ja auch ungefähr vor 2 Jahren angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mit diesem Gedanken sedierungsfreie Intensiv, wo wir auch einen guten Podcast zugehört haben, der uns sozusagen da angefixt hat und wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Konzept, das wollen wir auch bei uns und das wollen wir auch umsetzen irgendwie und da sind wir so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen und versuchen ja auch bei uns auf der Intensivstation das so ein bisschen vorzuleben und umzusetzen. Sprich, wenn die Patienten intubiert und beatmet kommen, eigentlich schnellstmöglich die Sedierung zu reduzieren oder komplett, sogar wenn es sogar geht, so schnellstmöglich komplett auszuschalten.
Jetzt musst du, glaube ich, nur dem Hörer einmal erklären, warum wollen wir das eigentlich? Also, ist doch gar nicht so schlimm, ne? Früher hat man gesagt, die 3S, satt, sauber, sediert.
Ja.
Dann macht er wenig Ärger, ne? Ich kann den Patienten nach links und rechts drehen, ne, der lässt sich wunderbar beatmen, kontrolliert. Aber was sind die Gründe oder warum wird es eben nicht empfohlen? Warum machen wir einen täglichen Aufwachversuch oder versuchen eher flach zu sedieren, wenn es medizinisch vertretbar ist?
Naja, ich finde halt nicht nur die Tatsache, dass mit der zu tiefen Sedierung die Komplikationsraten einfach deutlich länger sind, die Liegezeiten der Patienten sind deutlich länger. Und ganz klar, um wieder auf den Leitsatz am Anfang zurückzukommen, naja, der Patient soll eigentlich ein Recht daran haben, an seiner Behandlung und Genesung aktiv teilnehmen zu können. Und ein Patienten, den ich tief sediere, ist dazu nicht in der Lage und kann selber nicht Entscheidungen treffen und kann auch nicht aktiv an seiner Genesung teilhaben. Und wenn man, sage ich mal, so ein bisschen von dem Paradigma wegkommt, dass die Patienten, wenn sie beatmet sind, intubiert sind, unbedingt tief sediert sein müssen, dann sieht man auch, dass es funktioniert, dass Patienten wach am Tubus sind und mitarbeiten können am Tubus und kommunizieren können am Tubus. Und wir haben es ja auch selber bei uns schon erlebt, aber auch in Freiburg in der Klinik gesehen, dass Patienten intubiert und beatmet mit Gehwagen und Beatmungsgerät über den Flur mobilisiert werden. Und dadurch ich ganz viele Dinge wie eine Thromboseprophylaxe mache, frühzeitige Mobilisation anfange, einen Muskelaufbau starte bei den Patienten, denen räumliche und örtliche Orientierung gebe, das Delirrisiko viel, viel geringer ist, die sozial interagieren können, die einen viel geregelteren Tag-Nacht-Rhythmus haben, ich die Darmmotorik anrege, wenn ich Patienten habe, die mobil sind. All solche Sachen, die ich erreiche und dieses Denken, die Patienten müssen tief und fest schlafen, nur weil sie einen Tubus haben, trifft nicht auf jeden Patienten mehr zu und ist eigentlich, so empfinde ich das, nicht mehr der aktuelle Stand.
Ja, es gibt so ein paar Punkte, das habe ich, erlebe ich auch immer wieder im Alltag, dass Patienten auf die Intensivstation kommen, beispielsweise in Schockgeschehen, septischer Schock, und die sind, wenn sie dann angekündigt werden, beispielsweise noch auf der Normalstation oder so, der Rettungsdienst sagt, ja, der ist zu Hause vorgefunden worden, der hatte schon GCS von 7, der war erheblichst Vigilanz gemindert, dann ist der zu Recht natürlich auch in dem Zustand, weil er vielleicht auch keine Schutzreflexe hatte, intubiert worden.
Ja.
Und die Reflexhandlung ist, okay, der ist jetzt, der hat einen Beatmungsschlauch und jetzt braucht der irgendeine Form von Sedierung. Midazolam aus der Hand, Propofol-Perfusor, Midazolam-Perfusor, in Kombination mit Opiaten. Und meine Frage, die ich dann häufig tatsächlich stelle, ist, wenn mal der war am Unfallort oder am Ort des Geschehens, sei es jetzt infektiös bedingt, wie auch immer, schon erheblichst Vigilanz gemindert.
Ja.
Ich weiß eigentlich gar nichts über den. Und ich verliere mein neurologisches Fenster. Ich kann den gar nicht beurteilen. Der liegt jetzt intubiert beatmet auf meiner Intensivstation. Der ist sediert. Ja, irgendwo vielleicht RAS minus 4, minus 5.
Ja.
Das heißt, das Einzige, was ich an Neurologie noch rauskriegen kann, ist, ich kann dem in die Pupillen gucken. Und die, muss man jetzt fairerweise sagen, verraten einem leider auch immer nicht alles. Das sind die Momente, die wir auch schon erlebt haben, wo Patienten im Rahmen des intensivmedizinischen Aufenthaltes, da gibt es auch noch Paper zu, irgendwann vielleicht doch den stillen Apoplex gekriegt haben. Und du merkst es nicht. Weil sie bewegen sich nicht und es fällt irgendwann auf, wenn sie dann doch irgendwann vielleicht in ihre wenigen Phase gehen, man die Sedierung dann irgendwann reduziert und dann feststellt, guck mal, der hat aber eine Hemi links.
Ja.
Was ist denn da los? Ja, und Angehörige sagen, das hat er aber vorher gar nicht gehabt.
Ja.
Also ich verliere mit dieser Sedierung, wenn ich das einfach, wenn ich die hoch genug fahre, ich finde das neurologische Fenster. Und man muss ja auch dann sagen, wenn jemand schon ja in dem Zustand ist, erheblich Vigilanz gemindert, warum soll ich den denn noch Vigilanz geminderter machen? Ja. Das bedarf immer viel Erklärung. Das habe ich auch erlebt, gerade in der Anfangsphase, als wir angefangen haben, deutlich weniger zu sedieren. Mhm. Und ich sage es bewusst weniger, weil an dem Punkt, dass wir sagen, wir sind komplett sedierungsfrei, da sind wir noch nicht. Aber Nein. wenn ich das vergleiche, wie das auch vielleicht vor einigen Jahren noch war oder auch wie ich sozialisiert worden bin, ist das viel, viel weniger. Ja. Und wir sind, muss man wirklich sagen, bei den allermeisten Patienten oder kommen wir wirklich in den guten Zielbereich? Ich glaube, das geht noch weniger. Ja.
Ja.
Und man muss aber viel Überzeugungsarbeit leisten. Genau. Jedenfalls so empfinde ich das. Ich weiß nicht, wie du das zwischendurch empfindest oder auch in vielleicht auch in anderen Kliniken. Der hat Stress. Der Patient hat Stress. Dann frage ich, woran machst du das abhängig? Oder der hat Schmerzen. Ja, der verzieht das Gesicht so und der ist unruhig. Und ich habe es ein paar Mal gehabt, weil die Sedierung so flach war, dass ich den Patienten sehr konkret fragen konnte. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, der war intubiert beatmet. Haben Sie Schmerzen? Dann wurde der Kopf geschüttelt. Okay. Haben Sie Angst? Nein, Kopf geschüttelt. Am Ende kommt irgendwann raus, er liegt nur nicht richtig.
Ja.
Der will sich einfach nur, der will sich in seinem Bett bewegen und will sich drehen. Wenn wir im Bett liegen, wollen wir uns auch drehen. Ja. Das ist lästig, das ist anstrengend, weil zerknittert alles, ja, und der liegt irgendwann vielleicht auch quer im Bett. Und natürlich muss man gucken, dass er sich im Beatmungsschlauch nicht rauszieht, wenn er noch braucht. Aber warum soll er das nicht durchführen? Also ich glaube, das, wie du es beschrieben hast, dieser Paradigmenwechsel zu akzeptieren, natürlich sind die Patienten dann mobiler, aber das ist genau das, was wir wollen.
Ja, ich denke
auch. Die sollen ja zurück ins Leben. Ich will die doch nicht wochenlang platt machen. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Was auch jeder von uns will, wenn er da liegen würde. Ne? Ich denke, das ist ja auch wichtig. Möchte ich da liegen und weggebeamt sein oder möchte ich aktiv auch an meiner Behandlung teilhaben können und aktiv auch was tun? Und ich denke, das ist der wichtige Punkt. Und wir müssen uns halt einfach fragen, wie du es ja auch angerissen hast, warum, was ist der Grund dafür, dass wir sie tief sedieren müssen? Warum? Also klar, wir haben eingangs ein paar medizinische Indikationen genannt, die auch sinnvoll sind, aber auch da kommen wir irgendwann in den Bereich, wo man die Sedierung wieder reduzieren muss. Und dieses Denken auch,
ja?
Ich meine, wie machen wir es? Dieses Denken, wir müssen den Propofol-Perfuser reduzieren? Nein, man kann den Propofol-Perfuser ausmachen. Warum? Von 4, 3, 2 zu reduzieren, genau. Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist doch Quatsch, aus.
Ja? Genau, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir unsicher und ich habe vielleicht wirklich Sorge, dass er sich unter Umständen den zentralen Katheter ziehen kann, einen Tubus ziehen kann oder ähnliches, dann kann ich mir immer noch überlegen, kann ich diese Hände irgendwo so locker fixieren, dass er da nicht drankommt. Aber grundsätzlich, ich mache es mittlerweile häufig, auch bei Patienten, wenn die im schweren septischen Schock kommen und die sind auch teilweise hochkatecholaminpflichtig, hohen Volumenbedarf. Was spricht dagegen, die Sedierung zu beenden? Weil ich kann im Zweifel dann, kann ich Kontakt aufnehmen mit dem Patienten und wenn der mir sagen kann, ich bin unruhig, ich habe Angst, dann kriegt er was. Aber die meisten Patienten, die in so einem schweren Schock geschehen sind, das kennen wir ja von den Leuten, die dann notfallmäßig auf die Intensivstation kommen, die sind häufig sehr enzephalopathisch. Die sind erheblichst Vigilanz gemindert. Ja? Und da gibt es aus meiner Sicht keinen guten Grund, das zu machen.
Nein.
Da noch zusätzlich zu sedieren.
Nein.
Weil ich habe ja auch noch die ganzen negativen Effekte, das vergisst man ja auch schnell. Ne? Ob ich jetzt Propofol verwende oder andere Sachen, die sind häufig negativ ionotrop. Ja, die machen Hypotension, das heißt, ich muss noch mehr Katecholamine benutzen oder gibt im Zweifel noch mehr Volumen, was er vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
Ja. Ja.
Also der Rattenschwanz wird dann unendlich.
Ja. Ne? Sehe ich genauso. Da bin ich ganz bei dir. Und es ist, wie du sagst, es ist viel Arbeit, man muss es in die Köpfe der Leute bekommen. Ne? Ich finde, man muss viel Überzeugungsarbeit bei den Pflegekräften leisten, weil die schon noch dieses alte Denken gewöhnt sind, oh, ich muss dem Patienten jetzt wenden, oh, dann kriegt der Stress, der kriegt jetzt mal einen Propofol-Bolus. Und ich glaube auch, solange Sedierung läuft, ist man auch immer dazu geneigt, Sedierung einzusetzen, anstatt mit dem Patienten zu sprechen. Ne, wenn Propofol und Sufenta laufen, oh, der Patient könnte jetzt vom nächsten Bett einen Stress haben, also Propofol und Sufenta-Bolus, damit er ja keinen Stress hat. Aber damit sediere ich die Patienten schon wieder mehr, anstatt, wenn ich den Patienten wach und vigilant am Tubus habe, ihm sage, erschrecken Sie nicht, Herr Müller, ich drehe Sie jetzt zur Seite, Sie brauchen keine Angst zu haben, ich bin bei Ihnen. Ja, man interagiert mit dem Patienten, man gibt ihm räumliche und örtliche Orientierung, man lässt ihn teilhaben an seiner Behandlung und ich muss nicht den Propofol-Knopf drücken, damit der Patient schläft. Ja, und darüber kann ich sicherlich auch, das ist nun ja auch wissenschaftlich belegt, dass ich dadurch die Delirraten deutlich senke, zum Beispiel. Mhm. Ja. So.
Ja, ich habe immer als Beispiel, habe ich immer gesagt, wenn mich einer gefragt hat, ja, warum machst du das denn jetzt aus? Und das ist doch alles, der hat doch bestimmt Stress und Angst. Da ist mein Gegenargument, das mag dann immer so ein bisschen provokant klingen, aber dann sage ich immer, hör mal zu, wenn doch jetzt die ältere Dame mit der Schenkelhalsfraktur jetzt auf der unfallchirurgischen Normalstation liegt, die kriegt ja für die nächsten 5 Tage nicht auch morgens, mittags, abends ein Milligramm Tavor, weil das ist ja alles ganz schlimm, die ist operiert worden, die liegt im Krankenhaus, Riesendrama. Auf die Idee kommt ja auch kein Mensch.
Nein.
Die soll ja auch aktiv am Leben teilnehmen und frühzeitig mobilisiert werden und raus aus dem Bett.
Ja.
Auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Regionalanästhesieverfahren machen oder eine adäquate Schmerztherapie mit Regionalverfahren, um eben genau diese ganzen negativen Nebenwirkungen von Opiaten, von anderen Substanzen eben nicht mitzunehmen.
Genau.
Ja? Und ich glaube, das muss in der Intensivmedizin noch viel mehr ankommen.
Ja.
Und ich.
Man macht es aus dem Gedanken heraus, man will den Patienten schützen vor etwas, was aber vielleicht gar nicht das Problem ist.
Ne? Nein.
Das ist das.
Und ich glaube wirklich, es ist, vielleicht kann man nochmal, das sollten wir vielleicht machen, mal die Folge zu sedierungsfreier Intensivmedizin, die können wir sicherlich in den Shownotes nochmal mit angeben. Ich weiß noch, wie wir die damals gehört haben und beide wirklich begeistert waren und wir als Team nachher an die Uni Freiburg gefahren sind und uns die Station angeguckt haben, mit den Kollegen gesprochen haben, durften da dankenswerterweise den ganzen Tag hospitieren.
Ja.
Und das war echt ein Eye-Opener.
Ja.
Also für mich war es wirklich ein Eye-Opener. Das war eine extrem strukturierte Intensivstation. Und was ich wirklich beeindruckend fand, gut, die waren personell hervorragend ausgestattet und das muss man an der Stelle auch immer wieder sagen. Also wenn ich nur wenig Personal habe, und ich habe vielleicht gerade Vollbelegung und ich habe viele instabile Patienten, dann sind diese Konzepte
schwierig.
Dann unter Umständen schwieriger umzusetzen.
Ja. Sie binden natürlich deutlich mehr Personal, das muss man einfach sagen. Ein Patient, der wach ist, der hat halt viel mehr Bedürfnisse, die in Anführungszeichen befriedigt werden müssen, als der Patient, der, wie du eingangs sagtest, schön satt, sauber sediert ist. Ne?
Ja.
Das ist so. Das
aber bindet deutlich mehr Personal. Beeindruckend fand ich damals wirklich, dass da Patienten mit Tubus und gänzlich ohne Sedierung. Also es gab de facto keine Sedierung auf dieser Station. Nein. Das fand ich wirklich beeindruckend. Also die Patienten werden übernommen aus dem OP und dann geht die Sedierung aus.
Ja.
Und dann wird adäquate Schmerztherapie gemacht und es wird geguckt, dass es keinen Stress gibt.
Ja.
Aber das funktioniert.
Das funktioniert.
Also man kann sich das unter Umständen schlecht vorstellen, aber wir haben die Fälle bei uns ja, im Nachgang habe ich dann auch immer wieder Fälle gehabt, wo das wirklich gut funktioniert. Es gibt Patienten, wo das schwierig ist. Wo ich aber ja auch, und das darf man ja mal nicht vergessen, wenn ich jetzt sage, ich habe sonst den, keine Ahnung, ist uns vielleicht eher gewohnt, den mit RAS minus 3, minus 4 zu fahren. Mhm. Wenn ich so einen Patienten auf RAS von minus 1 kriege und zwischendurch oder auf 0 und zwischendurch ist er mal unruhig, dann habe ich dann ja immer noch die Möglichkeit, ihm was zu geben.
Ja.
Aber das ist alles besser, als von vornherein einfach zu tief zu sedieren.
Ja.
Und es ist tatsächlich ja auch einfach nicht empfohlen. Wir haben die Guideline, ja, ich meine, ein wesentlicher Punkt schon seit Jahren ist der tägliche Aufwachversuch.
Ja.
Ja, und einfach wirklich zu gucken, dass die Patienten irgendwo um RAS minus 1 sind, ja. Und das geht, das kriegt man hin.
Prima sogar. Also wirklich mit ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, finde ich, kriegt man das prima hin. Und ich finde, bei uns ist das mittlerweile auch so der Gedanke von ganz vielen, die kommen die Leute aus dem OP und dann, ach, Martin, ich habe schon mal die Sedierung ausgemacht und so langsam kommt das. Ne? Und dann macht es auch Spaß, wenn man dann sieht, dass das funktioniert. Und wenn man auch das Feedback der Patienten bekommt und merkt, dass die ja dankbar dafür sind, dass sie aktiv auch an ihrer Genesung teilhaben können. Ne? Und man sieht ja auch, unsere persönliche Erfahrung ist ja auch, dass wir die Leute viel früher extubiert bekommen, dass wir die viel früher ins Weaning bekommen. Ne? Jeder Atemzug, den der Patient selber nimmt, ist besser. Die
Beatmungszeiten werden kürzer.
Ja, ist besser als ein Beatmungszug, der von der Maschine übernommen wird. Ne?
Ich habe das Bett schneller zur Verfügung und ich finde, wenn man jetzt vielleicht von dem Einzelpatienten nochmal wieder ein bisschen mehr in die Breite guckt oder das holistisch betrachtet, das hat ja auch Einfluss. Also wenn ich, und das ist auch, ich sag mal, sedierungsfrei oder der adäquate Umgang mit Sedierung, wenn ich das richtig mache, ist das ein wesentlicher Puzzlebaustein neben den ganzen anderen, die wir jetzt auch im Rahmen von, ich sag mal, Fast Tag durchgehen. Wenn ich die Sachen richtig mache, von den wenigen Dingen, von denen wir wissen, dass sie sinnvoll sind, ja, dann habe ich am Ende verkürzte Liegedauern, ein besseres Outcome. Ich kann mehr Patienten, mehr kritisch kranke Patienten mit wahrscheinlich sogar weniger Intensivbetten betreuen, ja, weil diese Ressource ist halt eng und wir haben es im letzten Jahr ja schon in ganz vielen anderen Folgen immer wieder angesprochen. Wir haben nicht unendlich viele Pflegekräfte und wir haben nicht unendlich viele Intensivmediziner, die dauerhaft Lust haben, diesen Job zu machen. Das heißt, diese Ressource mit ganz vielen Intensivbetten, das wird langfristig so nicht klappen können. Und dann darum sage ich ein bisschen holistisch betrachtet, wenn man jetzt wieder zurück auf Sedierung geht, all diese einzelnen Punkte haben da Einfluss drauf. Ja?
Ja.
Und ich komme am Ende, stelle ich irgendwann fest, wenn ich all das gut mache und gut strukturiere und meine Sedierung adäquat mache, richtig ernähre, Analgesie mache, eine Sepsistherapie adäquat mache und die Liegezeiten kürzer werden, dann stelle ich irgendwann fest, hör mal, ich brauche gar nicht, sage ich irgendwas, 30 Intensivbetten, vielleicht komme ich mit 15 hin, klassischen High-Care-Betten,
ja,
weil ich einfach das anders steuern kann und weil ich das suffizienter mache. Und da muss es ja irgendwo hingehen.
Definitiv. Anders wird es wahrscheinlich, so wie sich das momentan entwickelt, nicht mehr funktionieren. Ne?
Ja.
Aber jetzt sag mal, wenn wir Sedierung machen bei uns, welche Medikamente nutzen wir? Wie machen wir das bei uns?
Bei uns ist es eigentlich gängig, üblich, also grundsätzlich würde ich ja erstmal versuchen, ohne Sedierung hinzukommen.
Ja.
So, jetzt ist der klassische Patient, wenn man den ist durchdekliniert, der kommt entweder aus dem OP oder kommt vielleicht, ist kritisch krank, wir müssen ihn intubieren.
Ja.
Dann ist das, was wir am häufigsten einsetzen, Sulfentanil zur Analgesie und bei der Sedierung ist es meistens das Propofol.
Ja.
Wobei wir auch relativ schnell versuchen, das Propofol zu ersetzen durch Alpha-2-Agonisten, sei es das Clonidin oder Dexmedetomidin.
Ja.
Weil das Propofol trotzdem aus meiner Sicht immer noch viele negative Eigenschaften hat. Es ist schon ordentlich negativ ionotrop. Ich habe eine begrenzte Zeitdauer, wo ich es nur einsetzen kann. Ich soll es nicht länger als 7 Tage einsetzen. Mhm. Ich würde es nicht hochdosiert einsetzen. Mhm. Ich weiß, ob der eine oder andere schon mal so ein Propofol-Infusionssyndrom gesehen hat. Ich kann mich in meinem Leben an 1-2 Fälle erinnern. Das ist unschön. Mit Rhabdomyolyse, das sind schwerste Krankheitsverläufe. Und da will man eigentlich nicht hin. Das ist nicht das, was man gerne hätte. Aber das wären, ich sag mal so, das sind so die Propofol, so Fentanyl, Dexmedetomidin, Clonidin, das sind so die gängigsten, was wir auch jetzt in der Covid-Phase immer wieder mal hatten, gerade auch wenn das jüngere Patienten, die unter Umständen höheren Sedierungsbedarf haben, wenn man sie jetzt beispielsweise im ARDS wirklich beatmen muss, dass wir das Ketanest teilweise mit dazu genommen haben. Wir haben... Was man auch gut machen kann, ist eine inhalative Sedierung. Ja?
Ja.
Also, dass ich quasi Sevofluran, Isofluran quasi benutze als im Prinzip mit einer Art Vapor. Gibt verschiedene Systeme, Anaconda, Mirus, je nach Hersteller. Das geht auch gut. Ja? Dann mache ich quasi die sedierende Komponente darüber. Hat zum Teil auch bronchodilatatorische Effekte noch zusätzlich. Also ne, der COPD-Patient, Asthma-Patient oder Ähnliches können da durchaus von profitieren, wenn es denn notwendig ist.
Ja.
Aber eigentlich wollen wir möglichst wenig sedieren.
Was auch
so, das noch sind die ganz Sachen.
Schick ist, wenn man einen Patienten hat, der einen hohen Sedierungsbedarf hat, wie du sagtest, halt Alpha-2-Agonisten einfach mit dazu zu nehmen. Dadurch kann ich mir dann die Analgie, also Propofol zum Beispiel einsparen oder auch das Opioid einsparen. Ne? Das funktioniert auch eigentlich ganz gut.
Ja, man muss sich bewusst machen, auch ich sag mal jetzt gute 10 Jahre zurück, ja, oder 15 Jahre zurück, wir haben auch in den Häusern vorher war es eigentlich üblich zu der Zeit auch, dass man Midazolam genommen hat im Perfusor, ja, Fentanyl oder Sufentanyl. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir haben teilweise, wenn wir ältere Patienten hatten, 75 plus, 80 Jahre plus, das Midazolam stellst du aus, du wartest teilweise 3 Tage, bis da irgendwas kommt. Ich weiß nicht, wie viele unsinnige CCTs ich in meinem Leben gefahren bin, weil die Patienten nicht wach wurden, weil man wirklich Sorge hatte, die haben jetzt
Apoplex,
eine Blutung, was auch immer passiert. Am Ende war das alles nichts, sondern es ist einfach ein iatrogenes Problem. Und man kann sich überlegen, so ein Patient wird 3 Tage lang nicht wach,
Ja.
Den habe ich, der muss 3 Tage lang liegt der und blockt ein Highcare-Bett.
Ja, und nimmt die ganzen Komplikationen.
Das ist für ihn schlecht.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, kriegt Thema Delir.
Genau, all die Folgen. Und das ist vermeidbar. Aber dafür unnötig. Muss man sich wirklich täglich, wenn man die Visite macht, immer wieder, und darum ist dieses Fast-Hack-Schema auch so schön, ne, wenn wir bei der Visite durchgehen, dass wir wirklich gucken, ist der analgetisch adäquat abgedeckt, ja, und muss denn auch sediert sein?
Ja.
Und ganz häufig, wenn du die Frage stellst, kommst du an den Punkt, der muss gar nicht sediert sein.
Nein.
Mach's aus.
Ja.
Ja. Lass ihn wach werden. Und man wundert sich, wie schnell auf mal unter Umständen auch so eine Extubation klappt.
Nein, das ist so.
Also,
das ist wirklich so. Doch, ich denke auch, da muss das vor allen Dingen, wie gesagt, es macht Spaß. Ne? Es macht Spaß, wenn man sieht, dass die Leute auf einmal wach werden und es nicht das Problem ist. Und wenn man das erste Mal mit einem Patienten, der einen Tubus im Mund hat, sich unterhält und den auch mal ein Stück trinken lässt und man merkt, dass der im Nachgang so dankbar dafür ist, dass man ihn halt nicht jedes Mal weggeschossen hat, sondern dass er mit partizipieren kann. Das macht einfach Spaß und das ist auch was die Patienten einem, das ist meine Erfahrung, auch persönlich mitgeben und sagen, ich kann mich dann an einen Fall erinnern von einer älteren Dame, die wir sediert haben, sehr, sehr schnell haben wach werden lassen und die war dankbar dafür, dass sie mit ihrem Ehemann kommunizieren konnte mit dem Tubus im Mund. Mhm. Und das war alles gut und die haben wir dann auch zügig extubieren können und das war wirklich, die war sehr dankbar dafür, dass wir sie nicht immer sediert haben und nicht immer zur Nacht oder dieses Propofol hochgezogen haben und das finde ich, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Sicherlich, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt sicherlich Patienten, die müssen sediert werden und es gibt Patienten, bei denen funktioniert das besser oder schlechter, aber man muss nicht mehr hingehen, ich denke, diese Zeiten sind vorbei, wo man sagt so, wir müssen den Patienten vor seiner Angst, vor dem Umfeld schützen und deshalb müssen wir den tief sedieren. Diese Zeiten sind eigentlich vorbei. Ne? Und da gibt es schöne Medikamente, in denen man die Patienten ganz auch wirklich schön RAS-1, RAS-0 sedieren kann und dann können die auch aktiv partizipieren und die können einem auch sagen, hey, man kann mit ihnen kommunizieren und die können einem mitteilen, ich habe Angst oder mir tut der Rücken weh oder mein Fuß liegt nicht bequem. Ja, und es ist, wie du gesagt hast, nicht immer nur, wenn der grimassiert, der hat jetzt Schmerzen oder Panik, sondern nein, vielleicht liegt er schon seit 3 Stunden auf einer Falte, die ihm echt jetzt Probleme macht und das Problem kann man lösen und nicht, indem man halt so Fenta und Propofol-Bolus gibt. Ne?
Ja, definitiv. Also wir sehen das ja auch bei Patienten, die vielleicht demenziell verändert sind, die ganz häufig mit, wo dann der Anruf oder der Hilfeschrei an der Normalstation kommt oder der ist nicht mehr führbar, der flippt hier völlig aus. Und sobald ich weiß, die Ehefrau ist bei dem Patienten oder der Partner oder eine Vertrauensperson, dann werden die ruhig, die sind zugänglich, ja. Also das sind ja alles non-pharmakologische Maßnahmen, die ich ja auch einsetzen kann. Und auch das ist Paradigmenwechsel.
Ja.
Also ich sag mal, die kann ich mich auch gut dran erinnern, die klassische Besuchszeit von 3 bis 5 nachmittags, Dann ballt sich alles an den Betten, Alle Angehörigen haben natürlich auch den Wunsch, mit einem ärztlichen Kollegen zu sprechen. Ja. Dem kann man im Zweifel gar nicht mehr nachkommen, War für uns auch ein Grund zu sagen, mit Covid war es jetzt nochmal, da mussten wir es etwas restriktiver machen, aber grundsätzlich haben wir gesagt, es gibt so gut wie keine Besuchszeiten oder keine festgelegten Besuchszeiten.
Ja.
Ja, und dann lasse ich doch, wenn ich doch weiß, der Mensch, der sonst unruhig ist oder in den Abendstunden unruhiger wird, vielleicht auch in der Beatmung, und ich die Möglichkeit habe, das mit einem Angehörigen, einer Vertrauensperson zu machen, dann lass ihn doch am Bett. Ja. Das sind ja alles Sachen, die funktionieren. Dafür muss ich nicht irgendwie immer diese strikten Schemata haben. Also man muss bei vielen Dingen, glaube ich, mal aus diesen gewohnten Sachen versuchen auszubrechen und einfach mal zu überlegen, hey, wenn das doch praktischer ist, dann mach's doch so.
Ja.
Ich empfinde es häufig so, aber das, so wie du es gesagt hast, so sind wir zum Teil sozialisiert, so ist es in vielen Lehrbüchern immer noch drin. Ja, ein Tubus heißt Tubus gleich Sedierung. Das
so
ist einfach das. In den Köpfen.
Ja, so ist im Kopf drin, ja. Ist der Gedanke, der dann automatisch ist. Und davon müssen wir wegkommen. Ja, das kann man nicht mehr verallgemeinern einfach. Ja, prima, Jan-Karl. So, fällt dir noch was dazu ein, was wir noch dazu beitragen können zu dem S? Oder ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel dazu gesagt, so wie wir es machen und wie wir das uns zur Sedierung vorstellen.
Ja, ich glaube, wir haben die wie... Ich hoffe, das ist rübergekommen. dass wir eigentlich gar nicht so viel sedieren möchten. Ja. Also wir machen es, wenn es notwendig ist.
Ja.
Aber ich würde mir wünschen, dass es einfach noch weniger wird. Weniger ist mehr. Das ist tatsächlich bei ganz vielen Punkten stelle ich immer wieder fest, passt
absolut.
Das. Wo es nicht passt, ist bei der Ernährung, das haben wir schon gesagt.
Genau. Ja,
also zu wenig ernähren ist tatsächlich
nicht gut.
Schlecht. Bei vielen anderen Dingen muss man wirklich sagen,
weniger
aufs Wesentliche fokussieren. Und man will möglichst schnell zurück mit diesem Patienten in den Normalzustand. Und der Normalzustand ist sprechen, Umgebung wahrnehmen, sich selbstständig mobilisieren können, selber atmen können. All die Sachen, die wir ja im Alltag auch machen.
Ja, und immer.
Und das verhindere ich, wenn ich Patienten zu tief oder einfach sediere, wo es keinen Grund mehr für gibt.
Und im Zweifel immer an den Leitsatz denken, ne? Wach, aufmerksam, Schmerz, Angst und delirfrei, um an der eigenen Behandlung und Genesung aktiv teilhaben zu können.
Ich habe selten so einen schönen Einleitungssatz gehört.
Oder?
Ja. Muss man auch die Autoren mal loben.
Mega.
Tatsächlich.
Mega gut. Ja. Trifft es wirklich auf den Kopf, den Nagel.
Ja. Ne?
Ja, super, Jan-Karl. Du, sehen wir uns morgen wieder?
Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wir sehen uns ja immer morgen wieder.
Immer. Ja. Und sonst, wenn ihr mit uns quatschen wollt, Anregungen habt oder mit uns diskutieren wollt, ja, ihr könnt uns über die üblichen Kanäle erreichen.
Tipptopp. So sieht das aus, Martin.
So ist es.
In dem Sinne, wir sehen uns morgen.
Mach's gut. Tschö, Jan-Karl.
Bis denn. Tschö. Vielleicht, ich glaube, ich habe wirklich, vielleicht sollte man die Stuhlfolge trotzdem machen.
Ich finde, Stuhl ist auch wichtig.
Ja.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin im Zustand nach Dienst.
Es gab tatsächlich, das kann ich jetzt mal eben an der Stelle noch sagen, es gab ein Paper und ich hatte Tränen in den Augen. Ich glaube, es hieß Ubi Stuhl Ibi Ivacua. Also da, wo Stuhl ist, soll er entfernt werden. Wenn ich das Paper finde, wenn ich das noch finde, dann können wir darüber sprechen.
Machen wir. Versprochen.
Genau. Seid gespannt.